ARD. WDR 5. Das Wirtschaftsmagazin.
Heute mit Linda Staude. Hallo und herzlich willkommen. Das war dann wohl mal nix. Drei Verhandlungsrunden, ein paar großflächige Warnstreiks und dann doch keine Einigung im Tarifstreit im öffentlichen Dienst.
Ich bedauere sehr, dass die Gewerkschaften jetzt die Verhandlungen abgebrochen haben. Wir hätten uns anderes gewünscht und ich glaube, dass gerade in diesen Krisenzeiten es gut gewesen wäre, am Verhandlungstisch noch zu bleiben und zu sehen, ob wir für die Beschäftigten nicht etwas Gutes erreichen können.
Das sagt Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin und Verhandlungsführerin für Bund und Gemeinden. Der Verdi-Chef Frank Wernicke, der bedauerte ebenfalls.
Am Ende mussten wir feststellen, dass die Unterschiede nicht überbrückbar waren, insbesondere was die Höhe eines Mindestbetrages betrifft und auch ein prozentuales Ergebnis.
Jetzt geht's also in die Schlichtung. Und was das bedeutet, darüber möchte ich jetzt mit meinem Kollegen Frank-Christian Starke sprechen. Er ist der Tarifexperte in der WDR-Wirtschaftsredaktion und jetzt live bei mir im Studio. Also 8% mehr, mindestens 300 Euro und 3.000 Euro Einmalzahlung. Das hatten die Arbeitgeber geboten. Das klingt ja so schlecht erstmal nicht. In anderen Branchen hat das für eine Einigung gereicht. Nicht genug für Verdi. Woran hat's gehakt?
Daran nicht, wenn man sagt, 10,5% werden gefordert, 8% gibt es und dann noch 3.000 Euro steuerfrei als Bonbon obendrauf, kann man machen. Also da hätte man einschlagen können. Auch bei der Laufzeit, denke ich, wäre ein Kompromiss möglich gewesen. Ein Jahr hat Verdi gesagt. Was die Arbeitgeber gesagt haben, weiß man nicht so ganz genau, aber auf jeden Fall nicht ein Jahr, sondern deutlich länger. Vielleicht 1,5 Jahre hätte man sich vielleicht einigen können oder 18 Monate. Das hätte vielleicht noch funktioniert, aber es geht um den Mindestbetrag. Da hat Verdi und Beamtenbund eine ganz klare Meinung und da will man nicht von weg. Mindestens 500 Euro im Monat mehr für jede und jeden im öffentlichen Dienst. Die Arbeitgeber haben gesagt, 300 ist aus Arbeitgebersicht auch nicht so schlecht bei den klammen Kassen für viele Städte und Gemeinden. Aus Gewerkschaftssicht aber nicht gut genug und deshalb konnte dann Verdi und der Beamtenbund eben nicht einschlagen.
Jetzt also Schlichtungsverfahren. Wie läuft sowas ab?
Das ist alles geregelt. Da gibt es strikte Fristen, nach denen eingeladen wird, nachdem man sich trifft und wieder trifft und nochmal trifft. Es ist eigentlich eine einfache Tarifrunde, weil es geht nur in Anführungsstrichen um Geld, also keine komplizierten Fragen. Mir ist nicht so ganz klar, warum man da lange drüber reden wird, aber das wird man. Das wird mehrere Wochen dauern und am Ende werden dann die beiden unabhängigen Schlichter, einer hat ein SPD, einer ein CDU-Parteibuch und beides sind erfahrene Politiker, die werden einen Kompromiss machen und dann beiden Parteien vorlegen.
Und wenn der jetzt mal vorliegt, nehmen wir mal an, und der sieht ganz gut aus, also müssen die den annehmen, die Tarifparteien, oder können die auch sagen, nee, das passt uns jetzt immer noch nicht?
Ja, das mit dem gut aussehen ist so eine Sache. Und wenn die eine der beiden Parteien sagt, passt uns nicht, dann ist Schicht. Wenn die Gewerkschaften sagen, uns ist das zu wenig, dann können sie das fröhlich ablehnen und sagen, wir machen eine Urabstimmung.
Wir hatten ja jetzt nun schon in den vergangenen Wochen einiges an Warnstreiks gesehen. Öffentlicher Nahverkehr und die Züge waren das deutlichste in dieser Woche. Geht das jetzt weiter oder müssen die während des Schlichtungsverfahrens Ruhe halten?
Sobald das Schlichtungsverfahren anfängt, am Sonntag sind die Gewerkschaften in der Friedenspflicht. Das heißt, da also keine Streiks. Aber wenn am Ende ein Kompromiss stehen sollte, den die Gewerkschaften nicht annehmen wollen, dann ist das, was wir am Montag gesehen haben, wirklich nur ein müder Auftakt gewesen. Dann gibt es nämlich vermutlich richtige Streiks und mehrere Tage lang.
Wie es weitergeht im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst, das hat mein Kollege Frank-Christian Starke erklärt. Herzlichen Dank dafür. Tarifkonflikt, ich habe es gerade schon gesagt, den gab es ja oder gibt es noch bei der Bahn. Das haben wir alle gemerkt am Montag. Keine Busse, keine Bahn und eben auch keine Züge. Wir waren nicht so begeistert. Die Bahn war vermutlich auch nicht so begeistert über einen solchen Tarifstreit. Schließlich hat sie sonst genug Probleme. Das Streckennetz ist ziemlich marode. Die Bahn hinkt bei dem Deutschlandtakt, den sie versprochen hat, den eigenen Plänen um Jahrzehnte hinterher. Und der nötige Ausbau der Strecken dafür, der stößt auch nicht gerade auf Begeisterung bei den Anwohnern.
Stefanie Rothenstein spaziert über ein Feld nahe der Ortschaft Flotow im Kreis Herford. Immer wieder kommt sie dabei an orangefarbenen Warndreiecken vorbei, die im Boden stecken. Und mittlerweile bestimmen immer mehr Dreiecke als Zeichen des Protests das Ortsbild. Sie warnen vor einer Entwicklung, von der sich die Bürger zunehmend ausgeschlossen fühlen, erklärt Stefanie Rothenstein von der Bürgerinitiative Widoland.
Wir wollen damit anzeigen, Achtung, hier läuft was schief. Aber es soll auch heißen, dass wir nicht einfach einfach immer nur dagegen sind, denn wir sind eindeutig für die Verkehrswende. Aber wir wenden uns gegen eine ICE-Neubaustrecke, denn diese Version des Schienenausbaus würde die Region schwersten Schaden zufügen. Und zudem würde sie Milliarden Euro mehr kosten als ein maßvoller Ausbau.
Hintergrund des Ganzen ist der sogenannte Deutschlandtakt. Der soll nach dem Vorbild der Schweiz in allen großen Bahnhöfen feste und verlässliche An- und Abfahrtszeiten der Fernzüge realisieren. Regelmäßig zur vollen oder halben Stunde von Stadt zu Stadt, vom Land in die Stadt, kein Warten beim Umsteigen. Davon verspricht sich die Bundesregierung eine massive Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene. Das Bahnprojekt Hannover-Bielefeld spielt dabei eine wichtige Rolle. Die Strecke verbindet Ost und West, Warschau, Berlin, Amsterdam, Paris. Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, müsste die Strecke Bielefeld-Hannover beschleunigt werden, von aktuell 48 auf 31 Minuten.
Die Bahn betont ja immer wieder, dass die 31 Minuten absolut wichtig sind. Und zwar mit der Begründung, dass der Knotenpunkt Hamm erreicht werden muss und von da aus geht der Verkehr ja auch weiter nach Münster zum Beispiel oder eben auch in die andere Richtung nach ganz Europa. Der Streitpunkt ist, ob man den Deutschlandtakt nicht auch anders rechnen kann, ressourcenschonender. Bei uns heißt das tatsächlich, es geht um wenige Minuten Zeitersparnis,
sagt Stefanie Rothenstein von der Bürgerinitiative. Bevorzugt werde stattdessen ein Ausbau neben bereits bestehenden Trassen. Anfang März waren deshalb Vertreterinnen und Vertreter von Politik, Umweltverbänden und Bürgerinitiativen aus Ostwestfalen-Lippe ins Bundesverkehrsministerium nach Berlin gereist, auf Einladung von Staatssekretär Michael Theurer. Mit dem Gepäck Vorfreude, Frust, aber auch Hoffnung, ein Umdenken herbeizuführen. Im vergangenen Jahr hatte die Bürgerinitiative ein Ingenieurbüro aus Bielefeld beauftragt, eine alternative Trasse zu ermitteln. Das Ergebnis: Mit dem Ausbau der bestehenden Trasse könnten Züge zwar nicht mit 300, dafür aber mit 250 km/h fahren. Damit würde man zwar auf der Strecke Bielefeld-Hannover nicht die gewünschten 17, dafür aber 7 Minuten einsparen. Für Staatssekretär Michael Theurer aber keine Option.
Das konnte ich nicht zusagen, weil das ja also hier ein Gesamtkonzept für Deutschland ist, das ja auch entsprechend verabschiedet wurde von den Gremien der Bundesregierung und des Bundestages. Aber wir haben zumindest zusagen können, dass mit den Fachleuten nochmal erläutert wird, wie dieser Fahrplan zustande gekommen ist. Und wir hoffen, dass eben durch diese Fachaufklärung vielleicht die eine oder andere Frage noch geklärt werden kann.
Denn eine Veränderung der zeitlichen Vorgabe auf der Strecke Bielefeld-Hannover hätte Auswirkungen auf andere Verbindungen. Für die Vertreter von Bürgerinitiative, Umweltverbände und Politik eine ernüchternde Erkenntnis. Die Bahn hatte vor Planungsbeginn zugesagt, die Belange der Region in den Planungen zu berücksichtigen.
Das müssen wir jetzt erstmal verarbeiten und damit umgehen. Und es ist nicht darauf eingegangen worden. Und das müssen wir jetzt bewerten und dann werden wir weitere Schritte da rausziehen.
Sagt Flotus Bürgermeister Rocco Wilken. Und Schlüsse habe man inzwischen daraus gezogen. Aus den Bürgerdialogen mit der Deutschen Bahn haben sich Umweltverbände, Bürgerinitiative und sogar die Politiker aus der Region erst einmal zurückgezogen. Den versprochenen Dialog auf Augenhöhe habe man sich von Anfang an anders vorgestellt.
Christian Michel über den Streit um die geplante neue Bahntrasse Bielefeld-Hannover. Eigentlich gibt's ja selten positive Nachrichten über die Bahn, aber der Konzern hat heute seine Bilanz vorgelegt und seine eigenen guten Nachrichten gemacht. Da in der Pressemitteilung steht was von Rekordumsatz und schwarzen Zahlen und die Kunden sind alle zurück. Das klingt alles total super. Das fand ich ein bisschen überraschend nach allem, was man sonst so liest über die Bahn. Bei mir im Studio ist jetzt Birgit Eger aus der WDR Wirtschaftsredaktion. Die hat genauer zugehört bei der Vorstellung der Zahlen. Also steht die Bahn tatsächlich so super da, wie sie es selbst gelobt hat?
Ja, tatsächlich sind die meisten Fahrgäste nach der Corona-Pandemie zurückgekommen. Damit hatten nicht alle Experten gerechnet. Etwa 2 Milliarden Fahrten gab es im vergangenen Jahr. Auch mehr Güter wurden transportiert wieder. Aber Geld verdient hat die Bahn vor allen Dingen mit dem Tochterunternehmen Schenker. Dieses Logistikunternehmen, das organisiert weltweit Transporte mit allen Verkehrsmitteln vom LKW bis zum Flugzeug. Und der Nachteil der großen Nachfrage war nämlich, das marode Netz, was ja sowieso schon nicht richtig funktioniert, das wurde noch weiter belastet. Das heißt, es gab mehr Verspätungen. Etwa ein Drittel der Züge waren im vergangenen Jahr zu spät. Und nach Erfahrungen der Bahn dürfen nur ein Viertel der Züge verspätet sein, damit die Leute auch wirklich weiter Bahn fahren und nicht andere Verkehrsmittel benutzen.
Eigentlich sollte die Bahn ja von dem Trend zum grünen Transport profitieren. Und die Bundesregierung hat tatsächlich, oder besser gesagt der Koalitionsausschuss, gerade am Wochenende nochmal mehr Geld für die Bahn versprochen. Also reicht da Geld? Ist das der Weg, um die Bahn aus der Krise zu holen?
Ja, Geld ist das eine. Also Bahnchef Richard Lutz hätte gerne 45 Milliarden Euro mehr in den nächsten 4 Jahren. Und es soll ja eben neuer Finanztopf erschlossen werden mit den Mehreinnahmen aus der Lkw-Maut. Aber ob das wirklich reicht, weiß keiner, weil diese konkreten Zahlen noch gar nicht da sind. Geld ist wirklich nicht das einzige Problem. Das eine ist, es fehlen Fachleute, um die ganzen Projekte auch umzusetzen. Und dann ist ein größeres Problem eigentlich die Organisationsstruktur der Bahn. Über Jahre hinweg ist ein richtiger Wasserkopf entstanden, weiß Professor Christian Böttger von der HTW Berlin.
Ja, wenn sich mal anschauen, wie viele neue Gesellschaften es gibt, immer mit 3 Geschäftsführern, die großen Gesellschaften mit 6 Vorständen und viele neue Gesellschaften mit immer maximal freigestellten Betriebsräten, ja, das geht eben in die Kosten. Und die Produktivität der DB ist in den großen Sparten um etwa 20% gesunken in den letzten 10 Jahren. Also das ist kaum bekannt, aber das kann man nachrechnen. Das ist eigentlich ganz, ganz schlimm, wie sich also tatsächlich die Effizienz der Bahn entwickelt hat.
Ja, dass die Managementstrukturen zu verschlanken und sich wirklich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren, das würde die Abläufe ganz schön beschleunigen.
Stichwort verschlanken. Also wenn die Bahn sich jetzt mehr nur auf den Transport von Gütern und Passagieren konzentrieren will, wäre dann der nächste logische Schritt nicht, dass zum Beispiel das marode Schienennetz dann ganz loszuwerden?
Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Also tatsächlich soll im nächsten Jahr eine neue Gesellschaft gegründet werden. Da soll dann die Sparte Netz, Bahnhöfe und Service zusammengefasst werden in eine gemeinwohlorientierte Gesellschaft, so heißt es. Sie sollen also keinen Gewinn erwirtschaften. Ziel ist es nämlich, dass sich dann dieses Unternehmen besser darauf konzentrieren kann, die Strecken zu modernisieren, effektiver arbeiten kann, die Qualität verbessern kann. Und ein anderer Aspekt, der immer so ein bisschen hinten runterfällt, alle Eisenbahnunternehmen, die eben nicht zur Deutschen Bahn gehören, die haben sich immer beschwert, dass die Deutsche Bahn ihre eigenen Züge auf den Strecken oft bevorzugt mit kleinen Nickeligkeiten. Und das soll eben auch abgestellt werden, wenn die Bahn ein eigenes Infrastrukturunternehmen hat, was unabhängig arbeiten kann.
Wie geht's der Bahn? Einschätzung von unserer Bahnexpertin Birgit Eger. Vielen Dank. Sie hören WDR 5, das Wirtschaftsmagazin. Heute ist es mal wieder soweit. Die Statistiker sagen uns, wie viel mehr wir an Supermarktkassen, an der Tankstelle für Strom und für Heizen ausgeben müssen. Die Inflationsrate für ganz Deutschland, die kommt erst gleich in ungefähr 10 Minuten ab um 14 Uhr. Aber hier in NRW sind wir ein bisschen schneller. Die Zahl ist schon bekannt und die sieht gar nicht so schlecht aus. 6,9% im Februar. Das ist immer noch hoch zugegeben. Aber es ist deutlich weniger als im Januar. Da waren es nämlich noch 8,5%. Frage an meinen Kollegen Wolfgang Landmesser aus der WDR Wirtschaftsredaktion. Ist das jetzt ein Zeichen, dass wir das Schlimmste hinter uns haben bei den Preiserhöhungen?
Naja, da muss man noch mal ein bisschen genauer hinschauen, weil die Preise werden ja im Vergleich zum Vorjahr gemessen, also März dieses Jahres im Vergleich zu März 2022, und vor einem Jahr war ja schon der Krieg in der Ukraine im Gange und in der Folge sind ja dann die Energiepreise nach oben gegangen, Strom, Gas, Benzin, Heizöl. Das heißt, die aktuelle Preissteigerung ist auf der Basis eines schon gestiegenen Preisniveaus und das geht dann natürlich nicht mehr so weit nach oben. Das können wir uns mal angucken am Beispiel Haushaltsenergie, also da ist Strom, Gas, Heizöl drin. Da gab es im Februar einen Plus von über 30% und jetzt im März sind es nur noch, in Anführungszeichen, 17%. Und bei Kraftstoffen wie Benzin und Diesel haben wir sogar jetzt ein Minus von 19%. Also da zeigt sich,
das heißt,
dieser sogenannte, ist sogar billiger geworden. Ja, also Energie insgesamt noch teurer, aber bestimmte Energiearten sind auch billiger geworden.
Also das kann man ja nur sagen, schade, also keine Entwarnung an der Inflationsratenfront. Aber ist denn dieser Rückgang jetzt nur ein reiner statistischer Effekt oder kann man doch schon sagen, okay, ein bisschen sinkt die Inflationsrate auch real inzwischen mal langsam?
Ja, bei den Energiepreisen ist das schon so ein Abwärtstrend jetzt. Also die steigen nicht mehr so stark und sind dann vielleicht irgendwann mal wieder auf dem Niveau, was wir auch dann davor gesehen haben. Je nachdem. Die Preise sind real auch gesunken. Wir hatten ja 2 Peaks bei den Energiepreisen. Einmal in den ersten Wochen nach Ausbruch des Krieges und dann, als das Erdgas aus Russland immer weniger geflossen ist, da gab es nochmal eine deutliche Preissteigerung, gerade bei Erdgas, ab Sommer so ungefähr. Das hat sich im Herbst dann wieder langsam entspannt. Das heißt aber nicht, dass die Inflation jetzt durch die Bank gesunken ist. Es dauert eben, bis diese Preiserhöhungen für Energie und auch für andere Vorprodukte, Rohstoffe zum Beispiel, Metalle, Holz und so weiter, sind ja auch sehr stark gestiegen, bis das dann auf die Endpreise, auf die Verbraucherpreise durchschlägt. Und auch da sehen wir im März noch heftige Ausschläge nach oben.
Also wenn wir noch ein bisschen weiter ins Detail gehen, also ist Energie immer noch der große Preistreiber oder bei welchen Waren hat sich die Lage denn ein bisschen beruhigt?
Also ist nicht mehr so der große Preistreiber. Bei Lebensmitteln sieht man noch sehr stark, die sind im Jahresvergleich deutlich gestiegen. Wenn man sich so Milchprodukte anguckt, wie Quark plus 70%, das hat das Statistische Landesamt heute bekannt gegeben. Gemüse über 30%, ist auch deutlich über dieser durchschnittlichen Rate. Auch Gastronomie, wenn man essen geht, plus 12%. Pauschalreisen darf man auch nicht vergessen. Urlaub wird teurer, plus 13%. Und da sind jetzt Kleidung und Schuhe mit plus 4% noch relativ moderat.
Also das sind ja jetzt alles zweistellige Zahlen gewesen. Also wo geht es denn dann runter, damit wir insgesamt auf die 6% kommen?
Naja, immer mehr wird jetzt so diese Kerninflation wichtig. Also das ist ja die Inflation ohne die Preise, die sehr stark schwanken. Für Energie haben wir drüber gesprochen. Da gibt es eher so ein, was die Preissteigerungen angeht, so ein Abwärtstrend. Und bei Lebensmitteln, die sind auch sehr volatil, sind im Moment aber noch relativ hoch. Aber wenn man sich so anguckt, wonach kann man denn die Inflation bemessen und was muss auch die EZB im Blick haben, wenn sie jetzt ihre Zinspolitik steuert, dann sind das so Sachen wie Kleidung, schon genannt, Haushaltsgeräte, Urlaub, Essen gehen. Da sind weiter hohe Preissteigerungen zu erwarten. Und das ist dann die Kerninflation, die auch in diesem Jahr noch relativ hoch bleiben wird. Die Prognosen liegen so bei zwischen 6 und 7%. Und erst im nächsten Jahr, wenn sich dann auch diese Vorproduktpreise, diese Energiepreise langsam ausschleichen aus den Endpreisen und wenn natürlich nichts nochmal in der Zwischenzeit Dramatisches passiert, dann hätten wir eine Inflation, die wieder unter 3% sinkt und vielleicht zu dem eigentlichen Inflationsziel sich nähert, diesen um die 2%, die die EZB, die Europäische Zentralbank im Blick hat.
Also da müssen wir wohl offensichtlich noch ein bisschen durchhalten mit den steigenden Preisen. Mein Kollege Wolfgang Landmesser live über die vielleicht irgendwann doch für nicht mehr so stark steigenden Preise. Herzlichen Dank dafür.
WDR 5. Weltwirtschaft. Reporter unterwegs.
Wenn man hierzulande VW sagt, dann denken die meisten immer noch zuerst Käfer oder vielleicht noch Golf. In den USA ist es der Scout. Dieser historische Geländewagen, der kommt jetzt als Elektroversion zurück und er wird in South Carolina gebaut werden. Mit üppigen Subventionen vom Staat für den Bau des Werks. 2026 sollen die ersten Elektro-SUVs von VW aus amerikanischer Produktion vom Band rollen.
Bei Bloomberg TV war Moderator Matt Miller völlig aus dem Häuschen.
Das ist unglaublich amerikanisch, wie Baseball und Apfelkuchen. Ich war ein Kind, als ich zum ersten Mal einen gesehen habe.
Schwärmte er voriges Jahr im Gespräch mit Herbert Diess, damals Vorstandschef von VW. Das sei eine große Chance für VW. Das sei wirklich eine amerikanische Marke, bestätigte Diess. VW will den Scout wiederbeleben, einen amerikanischen Geländewagen aus den 1960er Jahren. Das kantige Design des Scout, seine runden Scheinwerfer, waren stilbildend für moderne SUVs. Der Ford Bronco sieht ihm verblüffend ähnlich. Eine 500.000 Scouts wurden verkauft, bis das Modell in den 80er Jahren stillgelegt wurde. Nun hat sich VW den Namen gesichert und baut einen Scout fürs 21. Jahrhundert als Elektroauto in den USA und nur für die USA.
So we will do something very different from the others and very American.
Wir werden etwas ganz anderes und etwas sehr Amerikanisches machen, so Diess im vorigen Jahr. Und dabei half Präsident Joe Biden kräftig mit. Sein Inflationsbekämpfungsgesetz, IRA, fördert den Kauf von Elektroautos und den Bau von Fabriken, zum Beispiel um in den USA Batterien herzustellen. Für Volkswagen ein wichtiger finanzieller Anreiz, sich einen Standort in den USA zu suchen. Den Zuschlag bekam Blythewood in South Carolina. In nur 60 Tagen war man sich einig.
I have to say, I've never met a more business-oriented, rapid deployment, quick to action, quick to say yes government.
Er habe noch nie eine Regierung getroffen, die so unternehmensorientiert und schnell entschieden war, freute sich der beeindruckte Scout-Chef Scott Keogh im Lokalfernsehen. Vorige Woche setzte Gouverneur Henry McMaster seine Unterschrift unter ein Gesetz, das die Ansiedlung mit $1,3 Milliarden, das sind etwa 1,2 Milliarden Euro, fördert, eine Rekordsumme in der Geschichte des Bundesstaates. Es gibt Zuschüsse und Anleihen, unter anderem für den Erwerb des Grundstücks, den Bau einer Autobahnauffahrt und ein Trainingszentrum. VW wiederum will etwa $2 Milliarden investieren und rund 4.000 Jobs schaffen. Auch das gab es noch nie in South Carolina. Die Infrastruktur sei das wichtigste Kriterium gewesen, so Scout-Chef Keogh.
People think, well, it's just land and land is land.
Die Leute denken, Land ist Land, aber es geht um Logistik. Man braucht Eisenbahn, Wasser, Energie. Das Paket war fertig. Es war aufregend.
South Carolina hat inzwischen viele deutsche Unternehmen angezogen. BMW, Bosch, Schaeffler, BASF, Continental. Die Lebenshaltungskosten sind günstig. Die Löhne gehören zu den niedrigsten in den USA. Nur ein winziger Teil der Beschäftigten ist gewerkschaftlich organisiert. Der Grundstein soll Ende des Jahres gelegt werden. Die ersten SUVs und Pickups sollen 2026 vom Band rollen. Noch ist VW ein kleines Licht auf dem US-Markt. Mit dem Bau des Scout soll sich das ändern, so Herbert Diess voriges Jahr.
Alles zusammengenommen sollten wir 2030 bei einem Marktanteil von 10% liegen, was nötig ist, um sich im amerikanischen Markt halten zu können.
SUVs und Pickups machen zusammen rund 30% des US-Marktes aus. Tendenz? Steigend. Auch Tesla und Rivian drängen mit ihren Elektromodellen neu in den Markt. Dass der Scout für VW ein Erfolg wird, ist noch lange nicht ausgemacht.
Katrin Brandt über den Scout und die Milliarden in Subventionen für das neue VW-Werk in South Carolina. Ich bin Linda Staude und sage Tschüss bis die Tage.
WDR 5